da wir heute ein bisschen längeren Predigtext haben, haben wir euch allen so einen Zettel auf den Stuhl gelegt. Das heißt, ihr könnt dann einfach auch, während die Jessie gleich erzählt, immer wieder mal gucken. Wenn sie sagt, Vers 26, seht ihr das dann an der roten Zahl 26 und könnt dann auch gucken, ob das stimmt, was die Jessie da sagt. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 16 bis 34. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gern wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gebaut sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat uns aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wollen fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn, diesen Mann, von den Toten auferweckt hat. Er spricht hier von Jesus. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und seine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34.
Dankeschön. Vor einigen Jahren kam meine Mutter zu mir nach Hause, zu Besuch, und sie hatte so eine Tüte dabei. Und hat mich angestrahlt und gesagt, Jessie, ich war auf einer Messe und ich habe da was gekauft für dich. Das ist eine Küchenmaschine. Jeder Mensch braucht eine Küchenmaschine. Das ist jetzt deine Küchenmaschine. Das brauchst du. Wer mich kennt, weiß, Hilfe, ich bin der festen Überzeugung, dass eigentlich ein großes Messer, ein Brett und im Zweifelsfall noch so ein Zauberstab reicht, um alles zu kochen, was man irgendwie braucht und alles andere völliger Blödsinn ist. Ich habe mich immer über die Leute lustig gemacht, die in ihrer Küche so ein Arsenal an Zeugs haben. Ich mir dachte, hey Junge, ein Messer, ein Brett, ein Zauberstab und Töpf natürlich, aber das reicht, das reicht. Also habe ich mich gefreut, dass meine Mutter mir was gekauft hat und habe das Ding in den Keller gestellt. Und da stand es auch ganz gut. Nun, vor so ein paar Wochen und Monaten bin ich auf einen neuen Ernährungstrip gekommen. Ja, wir alle haben immer irgendwelche Trips, ich auch. Und dieser Trip, das wurde mir ganz schnell klar, setzt voraus, dass man eine Küchenmaschine hat, sonst funktioniert das nicht. Weil man muss nämlich alles Mögliche zu Mousse machen, wie zum Beispiel Nüsse und andere Dinge. Und das kann ein Zauberstab nicht. Und ich war schon an dem Punkt, wo ich dachte, okay, das ist auch schon wieder das Ende von diesem wahnsinnig tollen Trip. Als mir klar wurde, Moment mal, du hast doch so ein komisches Gerät unten im Keller. Und dann bin ich runter in den Keller und habe dieses Ding hier gesucht und habe das mal auch aufgemacht und habe dieses Wundergerät rausgeholt. Ich weiß, jeder, der einen Thermomix hat, lacht, aber habe das mal rausgenommen und habe mich damit auseinandergesetzt. Das ist genial. Das kann Nüsse zu Mousse machen. Das kann Gemüsesuppe in Gemüsesuppenbrei verwandeln, auf eine Art und Weise, wie es mein Zauberstab nie könnte. Es ist der Hit, man kann damit Nice Cream machen für diejenigen, die sich für gefrorene Bananen interessieren. Hammer genial. Wenn ich gewusst hätte, was für einen Schatz ich da im Keller habe, hätte ich das vielleicht früher gemacht. Es wäre vielleicht genial gewesen, wenn meine Mutter mir vor Jahren nicht einfach nur dieses Ding in die Hand gedrückt hätte, sondern es vielleicht rausgenommen hätte und gesagt hätte, guck mal, das hier ist der Motor, da ist die Schneideblätter drin, du musst da oben drauf drücken und davor ist optimalerweise anschalten und dann kann das alles zerhäckseln. Du kannst da Nussmus mitmachen. Das hätte ich toll gefunden. Aber sie hat es mir nicht erzählt und irgendwie hat sie versäumt, mir zu sagen, warum sie der Meinung ist, dass ich diese Maschine brauche und ich war nicht der Meinung, ich bräuchte sie. Wir sind momentan in der Predigtreihe Magnetic Church. Gemeinsam begeistert für Gott. Ich hoffe, du bist begeistert für Gott. Ich bin mega begeistert von Gott. Ich finde, Gott ist der Hammer. Jesus ist unglaublich genial. Wir haben vorhin gesungen, You're beautiful. Er ist mehr als schön. Gott ist derjenige, der treu zu Menschen steht, über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Der treu ist, obwohl die Menschheit sich von ihm abwendet, der treu ist, obwohl Menschen Segen als was ganz Normales ansehen und es persönlich beleidigend empfinden, wenn mal irgendwas schief läuft. Ich bin begeistert von Gott, weil er weiß, dass wir es verbocken, dass wir Fehler machen, dass wir sündigen und dass er seinen Sohn geschickt hat, weil er gesagt hat, ich weiß, ihr könnt euch da nicht rausretten, egal wie ihr es versucht. Ja, das ist wie wenn man irgendwo einen kleinen Fleck hat und dran reibt, das wird immer schlimmer. Aber ich schicke meinen Sohn und er wird euch erlösen, er wird euch rausholen. Ich bin begeistert von Gott, weil Jesus auf die Welt gekommen ist, weil Gott Mensch wurde, weil Jesus gesagt hat, ja, ich bin bereit, meine Göttlichkeit zur Seite zu geben ein Stück weit und Mensch zu werden, Hunger zu bekommen, schlafen zu müssen. Ich bin bereit zu leiden, für diese Menschheit ans Kreuz zu gehen. Aber nicht am Kreuz zu bleiben, sondern Gott ist auferstanden. Wir feiern demnächst Ostern in 6 Wochen. Genial. Ja, Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist eben Gott. Aber er hat für uns gesühnt, er hat uns erlöst. Hammer. Ich bin begeistert von Gott, weil er uns den Heiligen Geist geschickt hat. Weil er sagt, ja, ich weiß, du kommst nicht allein mit deinem Leben. Klar, aber es ist nicht schlimm, ich bin bei dir. Ich bin bei dir bis zum Ende aller Tage. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist sogar, der hilft dir. Der berät dich, der tröstet dich, der ist mit dir. Ich bin begeistert von Gott, weil er mich liebt. Weil er mich kennt und weil er mich liebt. Und weil sein Ja zu mir ein ewiges Ja ist, obwohl er weiß, dass ich alles falsch mache und blöde Gedanken habe. Und er mich innerlichst tiefst kennt und trotzdem sagt, hey, und ich liebe dich. Und ich will dein Vater sein und du darfst meine Tochter sein. Ich bin so begeistert von Gott. Gott ist toll. Oh, sorry. Aber genau, so begeistert ich auch von Gott bin und ich weiß, Jesus ist die Antwort in meinem Leben und die Antwort in eurem Leben. So kommen wir oft an den Punkt, wo wir sagen, ja, Jesus ist die Antwort. Gott ist toll, Gott ist der Hammer. Aber was ist die Frage? Oder anders ausgedrückt, wenn wir auf meine Küchenmaschine schauen. Wir Christen machen es mit Gott genauso wie meine Mutter mit dieser Küchenmaschine. Wir drücken Leute so ein Teil in die Hand und sagen, das ist gut für dich, das brauchst du. Und wir erklären den Leuten gar nicht, warum sie das denn eigentlich brauchen. Wo ist der Punkt in ihrem Leben, wo Gott wirklich Gott in ihrem Leben sein kann? Wo Gott in meinem Leben Gott ist? Wir haben die frohe Botschaft und wir haben die beste Antwort. Aber anstatt dass wir Leuten wirklich klar machen, wie genial und wie hilfreich Gott für ihr Leben ist, dass er sie kennt, dass er ihre Probleme kennt und genau weiß, wo es steht, kriegen wir manchmal die Kurve nicht. Wir sind sehr, sehr lebensfern. Und wir sagen zu Menschen, du bist ein Sünder, aber Gott ist für dich gestorben. Wie war das mit euch? Ich war 21, als ich mich bekehrt habe. Ich habe Monate gebraucht, bis ich kapiert habe, was die meinen, wenn die sagen, ich sei ein Sünder. Ich fand Gott toll. Ich liebte es, dass Gott mir nah war, dass mir jemand gesagt hat, okay, du fühlst dich alleine. Ja, du weißt gar nicht, wie du mit der Welt klarkommen sollst, aber ich sagte, da ist Gott und der ist mit dir und der hilft dir. Das fand ich toll. Aber wenn dann Leute zu mir sagten, ey, du bist ein Sünder, dachte ich mir, wow, eigentlich nicht. Also es gibt viel schlimmere Leute als mich. So schlecht bin ich gar nicht, ja. Und ich meine, ihr alle kennt den Vergleich, dann nimmt man einfach so die schlimmsten Personen der Geschichte und sagt, also in Wirklichkeit bin ich ziemlich gut. Das heißt, dieses du bist ein Sünder kam an mich gar nicht so sehr ran, wie der Moment, wo jemand sagte, du fühlst dich verloren und Gott ist da. Und er ist mit dir und er hilft dir und er ist bei dir. Und wenn du alleine bist, Gott ist mit dir. Das hat mein Herz viel mehr bewegt. Wir haben die richtige Antwort, aber manchmal kennen wir die Frage nicht. Wir wissen nicht, was die Menschen wirklich bewegt. Und wir kommen mit unserer Antwort in einem verpackten Zustand, die kein Mensch nehmen kann. Und ich verstehe, was soll das jetzt? Was hat das mit mir zu tun? Ich stelle es in den Keller. Aus meiner Küchenmaschinengeschichte möchte ich euch also zwei geistliche Ableitungen geben. Das erste ist, die Küchenmaschine nicht, aber Jesus ist tatsächlich, weil er Gott ist und weil er so unglaublich genial ist, die Antwort auf alle wichtigen Fragen. Und zweitens, die beste Antwort hilft nichts, wenn man die Frage nicht kennt und sie nicht verankert mit der Frage, die eigentlich den anderen beschäftigt. Und deswegen müssen wir uns selber fragen, was ist die Frage? Wir leben in einer Zeit, in der es auf jeden Fall viele, vielleicht sogar mehr Ängste, Unsicherheit und Fragezeichen gibt denn je. Nicht, weil es uns schlechter geht, sondern uns geht super. Aber ab dem Moment, wo es einem super geht, hat man ja Angst, dass man das verliert. Also kommt man sofort wieder in Angst und Sorge. Welche Fragen beschäftigen die Leute um dich herum? Welche Fragen beschäftigen dich? Wie kann ich glücklich sein? Eine Frage, die sich jeder Mensch stellt. Wie will ich leben? Was bringt mir die Zukunft? Wie gehe ich mit Schicksalsschlägen um? Was soll ich machen? Was kommt nach dem Tod? Kommt was nach dem Tod? Liebt mich jemand? Wie werde ich meine Sorgen los? Woher kommt das alles? Gibt es Gott? Ich glaube, dass das essentielle Fragen sind, die jeden Menschen in irgendeiner Form beschäftigen. Und gibt es auf diese Fragen eine beste Antwort? Ich glaube, ja. Jesus. Jesus ist die beste Antwort auf all diese Fragen. Davon bin ich überzeugt. Und unser Apostel Paulus, von dem wir gerade eben gehört haben, er war der Meister, Fragen zu hören von den Menschen und darauf Antworten zu geben. Immerhin hat er ziemlich viele Briefe geschrieben. Und in der Bibelstelle, die wir gehört haben, in Apostelgeschichte 17, ist ein Paradebeispiel. Es steht ein Lehrwerk von Paulus, wie wir die Frage herausfinden können und darauf antworten können. Lasst uns da nochmal reingucken und lasst uns von Paulus lernen. lernen, wie wir die Frage finden und darauf antworten. Also Paulus Zuhörer, haben wir gerade gehört, waren die Athener. Und die Athener im 1. Jahrhundert, genau genommen schon seit dem 6. Jahrhundert vor Christus, war die intellektuelle Elite der Welt. Also wenn jemand Ahnung hat, wenn jemand Wissen hat, dann waren es die Athener. Was sie nicht wussten, das konnte man gar nicht wissen. Das war ein klar für jeden Athener. Ja. Viele von euch kennen sich vielleicht ein kleines bisschen mit den Philosophen aus und weiß, was die gesagt haben, das gilt ja heute immer noch. Die Mathematiker unter uns schätzen wahrscheinlich Thales und Pythagoras. Alle anderen freuen sich, wenn sie mal ein kleines Zitatchen von Sokrates oder so auf den Lippen haben. Ja, das ist, sobald du was von den Philosophen weißt, bist du schlau. Und angefangen hat diese ganze Philosophie 600 vor Christus mit Thales. Vor allen Dingen hat sich aber diese Philosophie mit zwei Fragen beschäftigt. Zwei Fragen, die uns erstaunlicherweise heute immer noch beschäftigen. Und die erste Frage, mit der sich die Philosophen beschäftigt haben, war die Frage, was ist der Ursprung von allem? Womit hat das alles angefangen? Was ist das Wesen der Dinge? Also wenn du heute mittags nicht vorhast, denk mal drüber nach. Und die zweite Frage, die sie sich gestellt haben, ist, was ist der Sinn des Lebens? Was ist die Stellung des Menschen? Da kann man drüber nachdenken. Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Bis heute. Nun ging es den Philosophen so, dass sie relativ nach ein paar Jahrzehnten und Jahrhunderten mit der Frage, was ist der Sinn des was ist der Ursprung von allem, das hat sie ein kleines bisschen ermüdet. Und sie kamen zu dem Schluss, ja, das ist wichtig, darüber nachzudenken, wir machen das auch immer wieder, aber wer kann es wissen? Der eine sagt das Sein, der andere sagt das Werden, ist unheimlich kompliziert. Also haben sie sich auf die zweite Frage gestürzt, haben sich gefragt, okay, was ist der Sinn des Lebens? Warum leben wir? Und das ist spannend, weil hier werden zwei Gruppen genannt, die Epikureer und die Stoiker. Und auf die möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Und guck mal, ob ihr nicht eventuell sogar feststellt, entweder sind wir unheimlich altbacken oder die waren schon ziemlich modern oder wir Menschen ändern uns gar nicht so sehr, denn es sind immer noch die gleichen Dinge, die uns beschäftigen. Also die zwei Gruppen, die direkt vor Paulus standen, und er kannte sie gut und er kannte ihre Philosophie, waren die Epikureer und die haben Folgendes gesagt. Das Ziel ist, ein möglichst glückliches Leben zu führen. Ein glückliches Leben bedeutet Schmerzfreiheit auf der einen Seite, maximales Vergnügen auf der anderen Seite. Das ist ein glückliches Leben. Jetzt hatten wir ein Problem. Und zwar, da ist so viel Unsicherheit im Leben. Was machen wir damit? Und ihre Lösung war einfach, es ist wichtig, dass wir uns, Gott ist irrelevant. Gott muss weg, weil sobald von außen was kommt, wird es schwierig. Tod ist Tod. Und wir versuchen jetzt einfach, möglichst schmerzfrei zu sein und möglichst mit viel Vergnügen durchs Leben zu gehen. Im Sinne von maßvollem Vergnügen, weil zu viel Vergnügen kann wieder Schmerzen verursachen. Also so schön irgendwo im Mittelweg. Die Hedonisten der damaligen Zeit, die auch heute noch unterwegs sind. Ich finde das Denken tatsächlich heute noch verbreitet und ich kann es auch nachvollziehen. Und die zweite Gruppe, die da war, waren die Stoiker. Oh, und das kommt euch auch bekannt vor. Ihr Ziel war die innere Ruhe, Gelassenheit, Selbstgenügsamkeit. Ihre Meinung war in allem ein göttlicher Funke. Es gab die göttliche Vernunft, die über allem irgendwo stand und alles irgendwo führt. Und das heißt, alles ist vorherbestimmt und Schicksal. Und Freiheit ist, sich in dieses Schicksal einfach einzufinden. Und deswegen könnte man innerlich ruhig sein, egal was passierte, weil es ist alles irgendwie vorherbestimmt. Und yo, das wird schon irgendwie für irgendwas gut sein. Da kommt auch das stoische Gelassenheit her. Die Stoiker die der Meinung waren, dass ein göttlicher Funke in allem war, waren diejenigen, die dann auch an Allgemeinwohl interessiert waren, die sogar für Tierwohl waren, die wahrscheinlich heute sich wahrscheinlich vegan ernähren würden, keine Ahnung. Leute in der Richtung. Kommt euch das bekannt vor? Ich finde alles, womit sich die Griechen auseinandergesetzt haben, heute wieder. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe. Die waren nicht oben auf dem Areopag, aber die waren unten. Und das waren diejenigen mit den 3000 Göttern. Es gab noch eine große Gruppe von Athenern, die, ich nenne sie die Pragmatiker, die einfach gesagt haben, Philosophie, viel zu verstiegen, hoch zu kompliziert, ich möchte schnelle Lösungen für meine Probleme. Und man hatte für sie 3000 verschiedene Götter, wo man einfach gesagt hat, du hast ein Problem, such dir einen aus. Ja? Das ist ein bisschen, wie wenn wir heute zu den verschiedenen Ärzten gehen. Ja, du hast es mit dem Rücken, geh zu dem, du hast es mit der Haut, geh zu jenem. Für jedes Wehwehchen ein richtiger Arzt, für jedes Wehwehchen die richtige Medizin. Easy. Und das war die Zuhörerschaft, zu der Paulus gesprochen hat und die er erreichen wollte. Weil er sagte, hey Leute, in all dem, wonach ihr strebt, sehe ich, dass ihr suchend seid. Wie begegnet Paulus ihnen? Was kann Paulus ihnen geben, was sie nicht haben? Scheint doch alles ganz gut zu sein. Was bringt er ihnen, wo er ihnen sagt, ich sehe, dass ihr ein Sehnen und ein Verlangen habt, das noch nicht erfüllt ist. Und ich habe für euch die Antwort. Die Frage ist also, zuerst, was ist die Frage? Was beschäftigt den anderen? Das ist gut, den anderen zu kennen und zu wissen, wo er steht. Und dann kommt, wie finde ich die richtige Antwort? Wie kann ich die Antwort ausbauen, damit derjenige wirklich erkennt, was er da hat? Lasst uns in den Bibeltext reingucken. Ihr habt da immer rechts die Bibelstellen dabei. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf euren Zettel gucken und da nochmal nachlesen. Ich werde sie nicht wiederholen. Paulus beginnt damit, dass, als er in Athen ist, er sich erstmal umschaut. Apostelgeschichte 17, 16 und 23. Er interessiert sich für sein Gegenüber. Er schaut, was machen die, wie leben die. Er beobachtet sie. Und zu seiner Zeit waren es über 3000 Götter, die da verehrt wurden in Athen. Und es ist nicht so, dass ihnen das egal ist und sagt, macht ihr euers, ich mach meins. Er sagt auch nicht, okay, ihr seid Heiden und glaubt, ihr wüsstet alles, macht's doch. Sondern Paulus war von Herzen bekümmert. Er ergrimmte. Und er sagt, ihr seid so fest in der Hand der Götzen und ihr kennt Gott nicht. Sein Herz brannte für Gott. Und sein Herz brannte für die Athener. Und das war sein Grund, warum er gepredigt hat. Es ging ihm nicht darum, einen Disput zu führen, sondern er sieht die Sehnsucht in den Athenern nach Gott. Und deswegen, lasst uns von Paulus lernen. Interessiere dich für deinen Gegenüber. Was ist seine Sehnsucht? Apostelgeschichte 17, 17. Paulus geht dorthin, wo die Athener sind. Wir lesen, Paulus verkündet das Evangelium auf dem Marktplatz. Wir kennen den Spruch. Aber Paulus hat bis dato noch nie auf dem Marktplatz gepredigt. Alle Male davor ging Paulus in die Synagoge und er unterredete sich mit den Juden dort. Jetzt ist er in Athen, das sind Heiden. In Athen ist es normal, wer was zu sagen hat, geht auf den Marktplatz. Sokrates hat nichts anderes gemacht. Der war auf dem Marktplatz. Also passt sich Paulus den Athenern darin an, dass er sie sucht. Wo seid ihr, Athener? Wo trefft ihr euch? Da komme ich hin. Ich komme zu euch. Und er geht auf den Marktplatz. Kleine Anmerkung am Rande. Ich bin fest überzeugt, dass das, was für die Athener der Marktplatz damals war, der Marktplatz bei uns heute nicht mehr ist. Also ich glaube nicht, dass es super kontextualisiert ist, wenn wir sagen, wir Christen müssen jetzt alle auf dem Marktplatz, weil Paulus auf dem Marktplatz war, sondern es geht darum, dass wir herausfinden, wo sind die Leute denn heute? Was ist unser Marktplatz heute? Und da müssen wir hingehen. Wir dürfen nicht darauf warten, dass Leute zu uns kommen und sagen, hast du mir Weisheit? Sondern lasst uns die Menschen suchen, lasst uns zu ihnen gehen. Wo kannst du heute Menschen erreichen? Wo kannst du wirklich Menschen begegnen? Was ist denn das? Irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder im Fitnessstudio, bei der Arbeit, auf der Uni? Lerne von Paulus. Sei da, wo die anderen sind. Mitten rein. Apostelgeschichte 17, 22. Paulus weckt die Zuhörbereitschaft bei den Athenern. Ja, er wird genommen, er wird eingeladen, auf dem Areopag zu reden. Das war die geistige Elite der Athener. Und Paulus ist Paulus. Er begegnet ihnen rhetorisch auf ihrem Niveau. Er redet in ihrer Sprache zu ihnen. Ich meine, das kann vielleicht in der Form nicht jeder, aber Paulus begegnet ihnen und zeigt ihnen, ich verstehe euch. Ihr könnt das, was ich sage, von mir nehmen, denn ihr merkt, ihr seid auf intellektuell, ich bin auf intellektuell. Ihr könnt die Botschaft hören. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, einem Bauern hätten sie wahrscheinlich nicht so lang zugehört, weil es nicht zu ihnen gepasst hat. Und sie sagt, ja, was soll der auch schon sagen? Am Anfang nennen sie ihn Schwätzer. Und dann legt er alles dar und es wird klar, das macht total Sinn, was der sagt. Zumindest mal ist schlüssig. Und Paulus begegnet den Athenern respektvoll. Er sagt, ich habe gesehen, dass ihr vielerlei Götter verehrt. Ich sehe eure Sehnsucht nach Gott. Ich wünsche mir für uns, dass wir lernen, mit den Menschen um uns herum so umzugehen, dass wir gucken, was brauchst du? Dem Juden ein Jude und dem Griechen ein Grieche. Wo bist du? Nicht du musst dich mir anpassen, sondern ich muss mich dir anpassen, damit du meine Botschaft verstehst. Und ich möchte dir respektvoll begegnen. Ich sehe, was du denkst. Ich höre das. Ich nehme das zur Kenntnis. Wecke Zuhörerbereitschaft. Beispiel aus meinem Leben. Wenn ich eine Hausarbeit schreibe, dann liest Annelie die in der Regel nochmal durch, was daran liegt. Ich finde, ich habe viele gute Ideen, aber ich habe so, Kommaregeln sind so gar nicht meins und ich merke, das auf dem Papier macht nicht so viel Sinn, wie das in meinem Kopf. Also liest er das durch und es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, er schreibt einfach nur an den Rand, unklar, 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 unklar. Da habe ich gar keinen Bock drüber nachzudenken, wie ich das verbessern könnte. Ja? Das ist einfach, oh. Wenn er aber, was er macht, mal hier ein Smiley hinmacht und da mal ein guter Gedanke und hier top und dann hinschreibt, unklar. Jojo, natürlich, das überarbeite ich doch gerne, das möchte ich besser machen. Ich glaube, dass ich und der Rest der Menschheit da gar nicht so unterschiedlich sind. Lasst uns auf Zuhörerbereitschaft wecken. Paulus bespricht mit den Athenern relevante Themen. Themen, die sie interessieren. Denn Paulus entdeckt die Frage, die bei den Athenern hinter allen Fragen steht, ist jetzt gar nicht so wahnsinnig faszinierend. Ihre Frage ist nämlich folgende. Wie können wir unser Wohlergehen sichern? Tada, hat sich schon mal jemand die Frage gestellt, wie kann ich mein Wohlergehen sichern? Das ist eine ganz normale Frage und was bei den Athenern auch. Deswegen hatten sie diesen Tempel für den unbekannten Gott. Nicht, dass man aus Versehen den einen vergessen hat oder mehrere, die vielleicht jetzt genau dafür zuständig gewesen wären. Also wir wollen wirkliche Absicherung in jeder Richtung. Deswegen haben wir diesen Tempel noch mit dabei. Die Frage, wie können wir unser Wohlergehen sichern? Hatten wir vorhin, die Stoiker, die Epikureer, wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich innere Ruhe haben? Und Paulus kommt zu diesen ganz schlauen Leuten und sagt ihnen, das, was ihr unwissend verehrt, das verkündige ich euch. Was meint ihr, wie die Athener drauf waren? Erstens, was, wie unwissend? Aber okay, ja, scheinbar hast du da einen wunden Punkt gefunden, weil wir wissen es ja wirklich nicht. Und du kannst uns sagen, was wir wissen wollen? Das war Bonbon. Die waren alle, wuh, das will ich hören. Ja, erzähl mir mehr. Wenn du glaubst, du weißt, was ich nicht weiß, bring it on. Was beschäftigt die Leute um dich herum? Was ist ihre Frage? Wo ist der Punkt, wo die Menschen um dich herum dastehen und sagen, erzähl, du weißt es? Gib's mir, ich will's hören. Paulus, genial, erklärt ihnen, wie Gott ist. Man hätte bei den Athenern überall anfangen können. Ich glaube, moralisch gesehen hätte es da bestimmt einiges gegeben, was so einem Paulus als erstes mal aufgefallen ist. Also 3000 Götter bringen 3000 merkwürdige Rituale mit sich. Da hätte es bestimmt viel gegeben, wo er sagen könnte, also da und da und da, das passt jetzt alles erstmal nicht und dann müsst ihr, werdet wie ich und dann können wir über andere Dinge reden. Nichts dergleichen. Paulus verurteilt die Griechen nicht. Paulus erzählt ihnen, wie Gott ist. Apostelgeschichte 17, 24 bis 30. Gott ist. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist derjenige, der alles gemacht hat. Er hat es nicht nötig, dass ihm jemand dient. Paulus weiß, dass die Griechen keine Ahnung haben, wer Gott ist. Und es macht keinen Sinn, von Gott zu reden, wenn man ihnen nicht darlegt, wer Gott eigentlich ist und wie Gott ist. Paulus weiß auch, es macht keinen Sinn, ihnen das Evangelium zu bringen, wenn sie nicht ein Fundament haben, auf dem sie das Evangelium überhaupt verstehen können. Und deswegen erzählt er ihnen, wer Gott ist. Leute, lasst uns nicht voraussetzen, dass die Menschen um uns herum Ahnung haben, wer Gott ist. Ich glaube, sie haben viele Vorstellungen davon, wie irgendwie ihr Gott ist. Aber sie kennen den Gott der Bibel nicht. Sie wissen nichts von dem allmächtigen, barmherzigen Gott. Von dem gnädigen Gott, der Liebe ist. Der Gott, der aber auch gerecht ist. Der Gott, der Erlösung bereithält. Der Gott, der aber Sünde nicht einfach ignorieren kann. Der Gott, der interessiert an ihnen ist, der sie liebt, der sie sucht, der Mensch geworden ist für sie, den kennen sie nicht. Setzt nicht zu viel voraus, indem wir einfach nur von Gott reden, sondern lasst uns aufzeigen, wer Gott ist. Erkläre, wer Gott ist. Nicht so viel, was wir machen müssen. Und in der Apostelgeschichte 17, 24, 30 bis 31, jetzt kommt Paulus Finale. Jetzt sagt er, ich habe einen Grund gelegt, ihr hört mir zu, ihr seid dabei, ihr wollt wissen, was ich euch zu sagen habe. Ich habe euch gezeigt, wie Gott ist und jetzt bringe ich das, was ganz neu für euch ist. Bisher gab es immer auch Bereiche, wo sie selber sagten, ja, sowas in der Richtung haben wir uns auch schon mal gedacht. Ja, Gott ist irgendwie der Schöpfer von allem, ja, so in der Richtung haben wir uns auch schon mal gedacht. Aber jetzt kommt Paulus und sagt, wow, jetzt machen wir hier den Vorhang weg. Jetzt kommt das Einzigartige. Und er liefert insgesamt in dieser Predigt den Griechen zwei gute Gründe, warum es sinnvoll ist, an Gott zu glauben. Das war ein Denker, einfach nur zu sagen, hey, es gibt ein gutes Viel im Bauch, hat für die Griechen nicht ausgereicht. Lest die Stelle durch. Paulus zitiert einen stoischen Dichter, aber er zitiert keine Bibel. Unfassbar. Warum macht er das nicht? Ist einfach, weil die Griechen sich nicht für die Bibel interessieren. Ja, wenn er sagt, hey, guck mal, in der Bibel steht drin und ich belege euch, dass aufgrund der Bibel Jesus der Messias ist, dann werden die dastehen und sagen, erstens, keine Ahnung, wer ein Messias ist. Zweitens, was interessieren wir uns für dein Buch? Und er weiß das. Er weiß, das sind keine Juden. Den Juden begegnet er mit der Bibel, weil sie damit was anfangen können, weil sie darüber staunen. Den Griechen begegnet er in dem Fall nicht mit Bibelzitaten, weil das haut die gar nicht um. Er nimmt einen anderen Anfang. Einen Anfang, den jeder verstehen kann. Guckt um euch herum. Gott ist in der Schöpfung sichtbar. Das sieht jeder. Guckt doch raus. Hammerwetter wie letzte Woche. Gott ist in der Schöpfung sichtbar. Sternenhimmel, Universum. Gott ist in der Schöpfung sichtbar. Wenn du ein kleines Kind bekommen hast, oh, Gott ist in der Schöpfung sichtbar. Das alles Zufall? Gott ist da und wir können es sehen und auch die Griechen können es sehen und sie sahen es auch. Die Frage nach dem Anfang, die die Griechen gestellt haben, führt zu Gott. Und dieser Schöpfergott muss ein anderer sein als die Kindergartengötter der Athener, die man regelmäßig irgendwie betuddeln musste, damit die einigermaßen happy sind. Und ich glaube, da waren die Griechen mit ihm einer Meinung. Aber jetzt kommt noch der Teil, der sagt, okay, wir sind uns auch einig, dass es Gott gibt. Super, das reicht nicht. Es geht um Jesus. Niemand kann zum Vater kommen, es sei denn durch den Sohn. Es geht um Jesus. Und deswegen bringt er Grund 2. Bisher haben die Griechen an den Kreislauf geglaubt. Leben, sterben, wieder leben, wieder sterben, immer das Gleiche. Und Paulus sagt, nee, Leute. Wir sind nicht in der Wiedergeburt drin. Nicht dieser Reinkarnationsding. Gar nicht. Es ist linear. Du bist geboren. Du bist in der Zeit der Unwissenheit. Aber dann kommt Gott und da kannst du umkehren. Du kannst zu Gott hingehen. Und dann am Ende wirst du dich verantworten müssen. Und das ist außerhalb deiner eigenen Möglichkeit. Da stehst du vor einem anderen. Und dieser andere, sagt Paulus zu den Griechen, der ist deswegen legitimiert, da über der Richter zu sein, vor dem du dann stehen musst und vor dem du dein Leben offenbaren musst, weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Durch Jesus, durch den Tod und durch die Auferstehung hat sich Gott in der Geschichte verankert. Er ist nicht irgendwo fern, sondern er ist ganz nah. Er ist da, hineingekommen. Paulus ist nicht wie wir 2000 Jahre nach Jesus, sondern das sind ein paar Jahrzehnte danach. Das war noch ganz frisch. Er sagt, ey, ich weiß das. Jesus ist von den Toten auferstanden. Es gab nur einen einzigen, der von den Toten auferstanden ist. Das ist Jesus. Und dieser eine Gott, der ihn auferweckt hat, der bietet dir an zu glauben. Und das ist der gleiche, der draußen diese Hammerschöpfung gemacht hat. Und das ist der Gott, der zu dir sagt, ich lade dich ein, du kannst mein Kind sein. Komm zu mir, ich liebe dich. Und ich habe für dich bezahlt. Und durch mich kannst du dann am Ende für dein Leben Rechtfertigung ablegen. Und durch mich, durch meine Gnade, durch meine Erlösung ist es okay. Es ist nicht das, was du leistest. Es ist nicht dein gutes Leben. Aber du bekommst von mir Gnade. Und dein Leben bekommt von mir Gnade. Und ich vergebe deine Sünde. Und du hast ewiges Leben. Gib gute Gründe, an Jesus zu glauben. Paulus lässt nichts weg. Paulus hätte die Nummer mit der Auferstehung nicht bringen müssen. Hätte er den Griechen einfach nur erzählt, dass es da einen transzendenten Gott gibt, der irgendwie regiert und so weiter, die hätten ihm noch ewig zugehört. Aber das wäre nicht das Evangelium gewesen. Und es ist auch für uns wichtig, dass bei aller, wir gehen auf jemanden zu und bei allem wir fragen, was ist die Frage, wie kann ich dir begegnen, wie kommt Gott in dein Leben? Warum ist Gott für dich relevant? Wir dürfen das Evangelium nicht schmälern oder klein machen oder wichtige Teile weglassen, sondern die Kraft des Evangeliums liegt daran, zu sagen, Jesus Christus gestorben und auferstanden. Lass nichts weg. Es gibt so viel mehr in dieser Bibelstelle, die man noch finden könnte. Das ist Wahnsinn. Die ist so voll. Und ich möchte euch einladen, dass wenn ihr vielleicht in der nächsten Woche in den Hausgruppen seid, nochmal diese Bibelstelle durchlest. Gönnt euch den Genuss zu schauen, wie Paulus Gott beschreibt. Überlegt euch, was suchen die Menschen um euch herum? Was ist wirklich ihre Frage? Wie kommt Gott da rein? Warum ist Jesus die Antwort auf diese Frage? Gott hat das Krasseste getan, was man sich vorstellen kann. Er wurde Mensch. der acht. Das ist unglaublich. Und er versteht dich. Und er weiß besser als jeder andere auf der Welt, wie du dich fühlst, was du denkst, woran du zweifelst, wofür du dich schämst. Er liebt dich und er will, dass es dir gut geht. Er hat alles in der Hand und bei ihm bist du sicher. Er hat sich für dich ans Kreuz schlagen lassen. Und er ist nicht tot geblieben, sondern wieder auferstanden. Und er wird wiederkommen und er bietet dir ewiges Leben an. Und er hilft dir hier und jetzt und in Zukunft. Sorry, wir Christen sagen immer das Gleiche. Aber das ist die beste Botschaft, die wir haben. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts drüber hinaus. Und deswegen können wir auch immer nur das Gleiche sagen. Jesus ist die beste Antwort. Lass uns nochmal zu meiner Küchenmaschine zurückkommen. Also ich glaube, es wäre genial gewesen, wenn meine Mutter das Ding auch ausgepackt hätte und mir erklärt hätte, wozu ich das brauche und was es alles kann. Und vermutlich hätte ich es dann auch mal benutzt. Vielleicht. Aber wisst ihr was? Zu dem Zeitpunkt hatte ich in meinem Leben keinen Bedarf an einer Küchenmaschine. Und ich habe sie in den Keller gestellt. Vielleicht hören Menschen durch dich die frohe Botschaft. Und sie stellen, entweder gut erklärt oder in Karton, das Ganze erst in meinen Keller. Aber vielleicht, und davon bin ich überzeugt, erinnern sie sich daran, wenn die Relevanz in ihrem Leben da ist, wenn die Situation kommt, Moment mal, da gibt es doch diese geistliche Küchenmaschine. Da hat mir doch jemand davon erzählt, dass es einen Gott gibt. Und wenn ich auf mein Leben gucke, das sind Scherbenhaufen, aber dieser Gott kann das reparieren. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwann mal, wenn die Menschen tatsächlich in eine Notlage kommen, ins Krankenhaus kommen, vielleicht an ihrem Ende des Lebens ankommen, dass das der Moment ist, wo man sagt, warte mal, der Tod muss nicht das Ende sein. Da gibt's Gott, da gibt's Jesus. Und sie holen es wieder heraus. Seid kühn, Leute. Freut euch daran, was für eine Hammerbotschaft ihr habt. Wie genial das Evangelium ist. Und ihr habt die richtige Antwort. Findet die Frage bei den Leuten um euch herum und bringt die Antwort so, dass sie Sinn macht. Lasst uns noch beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass es diese gigantische frohe Botschaft gibt. Ich möchte dich bitten, dass du diese frohe Botschaft in uns immer wieder neu belebst, dass wir nicht aufhören können, darüber zu staunen. Und wenn wir sie schon ganz oft gehört haben, dass wir immer wieder überwältigt davon sind, dass du Gott bist und dass du Gott bist, der sich zu uns herabbeugt. Dass du der Gott bist, der nicht fern ist. Dass du der Gott bist, der omnipotent ist, allmächtig ist und der trotzdem oder gerade deswegen barmherzig und gnädig und liebevoll ist und der jeden Einzelnen von uns sieht. Herr, gib uns Hunger danach, deine Botschaft zu verkünden, weil es die beste Antwort ist und weil wir in einer Welt leben, die viele, viele, viele Fragen hat und die beste Antwort braucht. Herr, wecke du unsere Herzen, dass wir die Menschen um uns herum lieben. Herr, schenke du uns die Möglichkeit, dein Wort auch wirklich weiterzugeben. Und lass Menschen erfahren, dass du ihre beste Antwort bist, dass du ihr Retter bist, dass du dich um sie sorgst. Herr, wir bitten um deinen Segen. Amen.